Ich grüße Sie ganz herzlich zu dieser Morgenversammlung. Alle, die Sie gekommen sind, von nah und auch von ferne. Den einen oder anderen sehe ich unter euch, der ist auch von ferne gekommen. Herr, grüße euch ganz herzlich. Nun, wir wünschen einander den Segen Gottes. Und wir dürfen gewiss sein, dass er uns seinen Segen gibt, immer wenn wir ihm nahen. So nahen wir ihm auch in dieser Morgenstunde. Willkommen auch, Geschwister. Ich möchte euch grüßen mit einem Wort aus dem Philipperbrief. Da sagt Paulus am Ende seines Briefes: Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ein Abschlusswort. Aber ich möchte es voranstellen, auch für diese Morgenstunde, weil das Thema lautet ja das letzte Kapitel der Bibel. Und das letzte Kapitel der Bibel gibt uns einen weiten Blick hinaus in das, was die Zukunft Gottes betrifft. So wissen wir dann auch, dass es zusammenklingt, dass es mit der Ehre Gottes verbunden ist, von Herrlichkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Wort sagt uns, dieses letzte Kapitel, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Auch das, was wir nun in dieser Morgenstunde betrachten wollen, davon dürfen wir ausgehen, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Darum lasst uns nun auch das Lied 486 aufschlagen. Das ist das Lied, das wir schon immer wieder mal gesungen haben. Dem Ziele zu, es naht die Stunde, wann wir dich sehen, dem wir geglaubt. Ich möchte dann nach dem Lied bitten, dass ein Bruder uns zum Eingang mit dem Gebetsdienst. Thank you.
Geschwister und Freunde, schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Das liegt wohl auch am Wetter. Je schlechter das Wetter, desto besser der Besuch. Das ist meine Erfahrung gewesen. Bei schönem Wetter und Sonne kommen Sie nicht so gern. Das gilt allerdings nicht bei Eis und Schnee, ja? Da ist es wieder anders. Nun wollen wir uns heute einmal mit dem letzten Kapitel der Bibel beschäftigen. Man könnte darüber schreiben, die neue Welt Gottes. Und als ich vor ein paar Wochen in Berlin darüber gesprochen habe, in der Gemeinde Hasenheide, das war mal früher so ein Vergnügungszentrum, und dann haben die da einen Bau hingestellt, die neue Welt, steht da in gewaltigen Buchstaben, ein Gebäude mit einer Art Kuppel obendrauf in der Hasenheide, nicht weit von der Gemeinde, wo sie da ist, Ecke Jahnstraße, Jahnpark, wer sich auskennt. Und dann habe ich den Geschwistern in Berlin gesagt, da sieht man es, wenn man auf Erden eine neue Welt machen will. Was ist denn heute aus dem berühmten Varieté oder Vergnügungspark? Da ist eine Bäckerei unten drin und ein Lebensmittelmarkt. Das hat längst nicht mehr seine Funktion. So geht das auf Erden, wenn wir eine neue Welt machen wollen. Aus ist vorbei, Bäckerladen. Nichts gegen Bäcker, aber dafür braucht man nicht ein Riesenhaus mit einer Kuppel. Heute wollen wir von einer anderen neuen Welt reden. Die hat Verheißung, die hat Beständigkeit, die bleibt, die ist nicht von Menschen gemacht, sondern von Gott. Ich habe ja schon öfter in meinem Leben vor Jahren, Jahrzehnten über das erste Kapitel der Bibel gesprochen. Und dann hat mir Gott es aufs Herz gelegt, vor einigen Wochen oder vor wenigen Monaten, jetzt schau doch mal genau hin in das letzte Kapitel der Bibel. Nur wenige in unserer Mitte werden sich da auskennen, oder? Nur wenige werden genau wissen, was da drin steht, obwohl es doch eigentlich ein sehr wichtiges Kapitel ist. Dreimal verspricht der Herr Jesus im letzten Kapitel der Bibel, ich komme schnell. Die Übersetzungen sagen meistens, ich komme bald, aber das ist nicht die richtige Übersetzung. Tachy ist abgeleitet von Tachos, Tachos. Und es steht ja auch schon im ersten Vers der Offenbarung, Apokalypse 1, Vers 1, ich komme mit Tachos. Und Tachos heißt nicht bald. Der Autofahrer weiß es vom Tachometer. Da sieht man nicht, ob man bald zu Hause ist, sondern wie schnell man fährt, Geschwindigkeit. Da möchte noch jemand reinkommen, oder? Traut sich nicht? Kommen Sie nur. Also auf dem Tachometer steht die Geschwindigkeit abzulesen und so bedeutet Tachos und Tachy, das bedeutet geschwind. Ich komme bald, ich komme geschwind. Nun könnte jemand sagen, das hat Johannes auf Patmos vor 1900 Jahren niedergeschrieben und noch ist er nicht da, das nennst du bald oder das nennst du geschwind. Wenn die Zeit da ist, dann kommt der Herr Jesus geschwind. Ich möchte in der heutigen Zeit für dieses Wort Tachy, ich komme bald, ich komme schnell, da möchte ich eigentlich noch ein anderes Wort dafür setzen, ich komme plötzlich. Urplötzlich wird er da sein. Nun, Kapitel 22, das letzte Kapitel der Bibel, das letzte Kapitel der Offenbarung. Da möchte ich einen Unterschied machen zwischen den ersten 5 Versen, die sind besonders wichtig, und dem Rest. Die ersten 5 Verse nämlich gehören noch zu der fortlaufenden Schau, zu dem, was Johannes gezeigt bekam. Das endet in 22, Vers 5. Und was dann noch folgt von 6 bis 21, das sind Wiederholungen und Schlussermahnungen, nicht die fortlaufende Schau. So wollen wir uns zunächst einmal beschäftigen mit den ersten 5 Versen. Und ich habe mir eine Übersetzung zusammengeschrieben, Offenbarung 22, 1 bis 5. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der vom Throne Gottes und des Lammes ausging. Inmitten der breiten Straße oder Hauptstraße der Stadt und am Strome hier und dort stehen Lebensbäume, die 12-mal 12-fach Früchte tragen. Andere Übersetzungen sagen statt Lebensbäume ein Baum des Lebens. Wörtlich heißt es Holz. Holz muss nicht unbedingt ein Baum sein. Holz, das können ja schon mehrere Bäume sein. Denn der Ausleger Pohl hat in der Wuppertaler Studienbibel die Frage gestellt, wenn man das mit der Einzahl übersetzt, inmitten der breiten Straße am Strome hier und dort steht ein Baum des Lebens. Da hat er die kluge Frage aufgeworfen, wie soll ein Baum gleichzeitig an beiden Ufern stehen? Und wir sehen auch in der Parallelstelle, die ich dann noch vorlesen werde, aus Hesekiel 47, da ist auch in der Mehrzahlform von Bäumen die Rede. Die 12-mal 12-fach, wörtlich 12 Früchte tragen, in jedem Monat bringen sie ihre Früchte hervor und die Blätter der Bäume, wörtlich des Holzes, dienen zur Heilung der Nationen. Und es wird nichts Verfluchtes, vom Bannfluch Getroffenes mehr geben. So wie wir in Josua 7, 11 bis 13 von jemand lesen, über den ein Bannfluch verhängt wurde, ausgestoßen aus der Gemeinschaft des Gottesvolkes, Josua 7, 11 bis 13. Es wird nichts vom Bannfluch Getroffenes mehr geben, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte, wörtlich Sklaven, werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen stehen, und Nacht wird nicht mehr sein, auch brauchen sie weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne, denn der Herr Gott, hebräisch Yahweh Elohim, wird sein Licht über ihnen leuchten lassen, und sie werden königlich herrschen hinein in die Zeitalter der Zeitalter. Also das betrifft den ersten Teil meines Dienstes, die Verse 1 bis 5. In der zweiten Hälfte wollen wir dann aber auch die übrigen Verse des letzten Kapitels doch nicht unbetrachtet lassen. Wir haben es also hier zu tun, zunächst einmal mit zwei Dingen, die auch in unserem Alltagsleben eine große Rolle spielen. Da ist mal die Rede von Holz und Wasser. Holz und Wasser spielt eine große Rolle in unser aller Leben. Wir brauchen das einfach. Und auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof sah ich vor einiger Zeit ein Riesenplakat darunter hängen: Bitte verbrauchen Sie mehr Holz. Also bitte Innenarchitektur oder was immer, Gefäße, Geräte, bitte benutzen Sie Holz, denn in Süddeutschland liegen Unmengen von Stämmen herum in den Wäldern, die am 26.12.99, 14 Tage vor dem Heimgang meines lieben Sohnes Manfred, der da immer saß, da lebte er noch, am 26.12.99 fegte der Orkan Lothar, und auch in Langensteinbach hat man dem ein Denkmal errichtet, da steht Lothar Karlsbad, als ich da spazieren ging. Ich dachte, ist das der Name eines Menschen, Lothar Karlsbad, komisch. Das war Erinnerung an den Sturm Lothar, der auch da bei der Langensteinbacher Höhe herum ganze Viertel einfach umgeworfen hat. Und deshalb, bitteschön, seien Sie so gut, wenn Sie es brauchen können, arbeiten Sie mit Holz, damit die Holzhändler von ihren Mengen wegkommen. Von Süddeutschland bis in die Schweiz, auch in Bern wurde mir gesagt, ja, hier hat der Orkan Lothar gewütet. Das war ja ein ganz schlimmes Ereignis. Holz spielt eine wichtige Rolle. Nun, der Schluss der Bibel und der Anfang der Bibel, die haben manches gemeinsam. In gewissem Sinne kommt das Ende zum Anfang zurück, aber in erhöhter Form. Und so ist ja schon auch am Anfang der Bibel von Baum des Lebens die Rede. Das möchte ich jetzt mal vorlesen. 1. Mose 3, Vers 22. 1. Mose 3, Vers 22. 1. Mose 3 ist bekanntlich das Kapitel, wo am Anfang der Sündenfall des Menschen, Eva, Adam, berichtet wird. Der Mensch ist also ein gefallener Mensch, und als Folge davon sagt nun Gott Folgendes, 1. Mose 3, 22, und Gott der Herr, Herr in Großbuchstaben bedeutet ja bei Luther und revidierter Elberfelder so viel wie Yahweh oder Jehovah, der ewig Seiende, Unwandelbare. Und Gott, der ewig Seiende, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns zu erkennen, Gutes und Böses, und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke, und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Da schickt ihn dann Gott aus dem Garten heraus. Er soll auf keinen Fall nun auch noch, nachdem er vom falschen Baum gegessen hat, im Ungehorsam und nun in Sünde gefallen ist, da soll er nicht als ein in Sünde gefallener Mensch ewig leben. Machen wir ein kurzes Gedankenexperiment. Das ist eine Horrorvision. Stellen Sie sich vor, Gott hätte nicht den Tod verhängt über die Menschheit, so wie sie heute ist. Todesfälle sind ganz, ganz schmerzliche Ereignisse und können große Trauer verursachen. Aber wenn wir es mal richtig bedenken, in Ruhe von der Ewigkeitswarte Gottes aus gesehen, im Blick auf die gesamte Menschheit, ist es nicht eine Gnade, dass Gott, nachdem der Mensch gefallen war, er hätte wohl eine andere Möglichkeit gehabt, zum richtigen Baum zu greifen. Nachdem der Mensch gefallen war, sagt Gott, halt, jetzt gibt es kein ewiges oder auch nur äonenlanges Leben. Das gibt es nicht, das wird sofort abgeschnitten. Die Menschheit, wie sie heute ist, mit all der Not, mit all dem Streit, Nahe Osten, Afghanistan, Flüchtlingsströme, Hunger, schreckliche Dinge, Afrika, AIDS-Katastrophen, und Streit und Zank bis hinein in die Kreise der Frommen, Zank und Streit in vielen Partnerschaften, Ehen oder man heiratet erst gar nicht und all diese schrecklichen Dinge der heutigen Zeit, Ungehorsam, Rebellion, Aufruhr nimmt überhand, Massaker an Schulen und was es da alles aufzuzählen gäbe, das will ich aber nicht weiter vertiefen, ich habe eine bessere Botschaft als die Katastrophen aufzuzählen. Wenn wir uns vorstellen, diese Menschheit, die lebt immer weiter, ja, dann werden auch immer mehr Menschen, die drängen sich dann immer mehr noch zusammen, dann müsste man die Produktion irgendwann stoppen und dann wäre es immer noch schrecklich. Und die Menschheit lebt und lebt und findet kein Ende. Da müssen wir doch sagen, Herr, hab Dank, du hast in deiner Gnade und Weisheit gesagt, nachdem der Mensch so ist, wie er nun ist, rebellisch, widerspenstig, ungehorsam, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Tod ist der Sünde Sold. Der Mensch, Sünde und Tod sind zu allen Menschen durchgedrungen. Römer 5, Römer 6, lesen wir das ja bei Paulus. Es ist eine Gnade Gottes. So wie die Menschheit ist, bleibt sie nicht. Bleibt sie nicht, soll sie nicht bleiben. Also, Baum des Lebens, Holz des Lebens. Ich möchte noch die Stelle vorlesen aus Hesekiel 47 und Sie werden merken, diese Stelle hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem, was ich aus Offenbarung 22 vorgelesen habe. Und als Johannes das niederschrieb im Heiligen Geist, hat er sicherlich Hesekiel 47 auch vor Augen gehabt, könnte ich mir denken. Hesekiel 47, Vers 7. Als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume auf dieser und auf jener Seite. Sehr viele Bäume. Ja, da hat der kluge Adolf Pohl schon recht. Wie kann ein Baum an beiden Ufern eines Flusses stehen? Kluge Feststellung eines Auslegers. Und dann noch Hesekiel 47, Vers 12. An dem Fluss aber, an seinem Ufer, werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Steht schon hier in Hesekiel 47. Hat also viel Ähnlichkeit mit unserem Text. Holz und Wasser spielt eine Rolle. Zunächst einmal in Offenbarung 22, 1 bis 5. Wasser strömt hervor. Schon Professor Ströter hat darauf hingewiesen und andere Brüder auch. Paulus schaut weiter als Johannes in der Apokalypse. Höchstens vielleicht in Offenbarung 5, Vers 13. Schaut Johannes so weit wie Paulus in Philipper 2, 10 und 11. Da sieht er, wie jedes Geschöpf sich beugt und anbetet. Offenbarung 5, Vers 13 wäre eine Parallele zu Philipper 2, 10 und 11. Aller Knie sollen sich beugen, alle Zungen bekennen und so weiter. Aber sonst ist zu sagen, dass Paulus weiter schaut als Johannes. Der Bruder Malessa, der in Fulda wirkte seinerzeit, Baptistenprediger und Liebhaber des prophetischen Wortes, der auch auf den prophetischen Wochen in Seeshaupt am Starnberger See mitdiente, Bruder Malessa, der auch in Gnade und Herrlichkeit schrieb, der nannte Paulus den größten Propheten mit der weitesten Schau. Ich denke, das stimmt. Der größte Prophet mit der weitesten Schau. Ihm hat Gott das Allermeiste anvertraut. Wie haben wir demgegenüber die nichtpaulinischen Briefe im Verhältnis zu Paulus einzuschätzen? Darüber habe ich im vorletzten Brief, Heft von Gnade und Herrlichkeit ganz hinten auf 2-3 Seiten etwas geschrieben. Ein Bruder hat gesagt, das hat mir sehr geholfen, sagte ein Bruder aus Berlin. Haben Sie es überhaupt beachtet, Ihr Leser von Gnade und Herrlichkeit? Ich fürchte, manche abonnieren, aber lesen nicht. Und was noch schlimmer ist, manche abonnieren erst gar nicht. Also da könnten Sie doch mal vielleicht etwas tun. Eine einzige Probenummer habe ich auf dem Tisch, das ist mein heutiger Büchertisch. Ich verspreche, so Gott will, Besserung, dass ich wieder mehr mitbringe. Aber zurück hierher. Paulus schaut weiter. In Offenbarung 22, in den ersten 5 Versen, bis dahin geht ja seine fortlaufende prophetische Vision, da ist alles in einer lebendigen, strömenden Bewegung, da höre ich es rauschen. Bei Paulus ist es dann fertig, bei dem, was er in 1. Korinther 15, 24 bis 28 schreiben darf, wo es dann ausmündet in Vers 28 in die Worte, Gott wird sein alles in allem. Ich etwas lauter. Paulus schaut weiter als Johannes am Schluss der Apokalypse. Paulus ist der größte Prophet mit der weitesten Schau. Ich höre es rauschen, wenn da die Rede ist von Wasser des Lebens. Ich habe keinen Hörsturz, wie manche Leute leider in ihren Ohren, die es da ständig rauschen hören. Das habe ich nicht. Aber ich höre es rauschen, wenn ich hier lese, ein Strom von Wasser des Lebens. In den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts schrieb ein Verfasser Riemann ein Büchlein über Wiederbringung aller Dinge. Und in diesem Büchlein hat Riemann gesagt, niemand habe je Schöneres ausgeführt über Gott alles in allem als Professor Ernst Ferdinand Ströter, der nämlich geschrieben hat zu diesem Ausdruck Gott alles in allem, was wird es sein, wenn einmal alle Abgrundstiefen ausgefüllt sind und überströmen werden von den lebendigen Wassern, die vom Throne Gottes und des Lammes ausgehen, wenn unter allen denkenden, fühlenden, erkennenden Geschöpfen kein einziges mehr in der Gottesferne ist, wenn alle Gedanken zu allen Zeiten nur ein Ziel, ein Inhalt, eine Fülle haben, ihn, den Vater aller Geister. Da habe ich kürzlich hier im Rheinland, im Ruhrpott, wie man so sagt, einen jungen Mann getroffen, einen jungen Bruder, noch nicht 40 Jahre alt. Was macht der? Der hat gesagt, abends so als Hobby, wenn ich von meinem Beruf komme, da tippe ich auf Computer das Buch von Ströter, über 300 Seiten, was 1915 erschienen ist, das Evangelium Gottes von der Allversöhnung in Christus. Und dann gibt es da in Norddeutschland eine Firma Books on Demand. Da kann man sehr kleine Auflagen herstellen lassen. Man muss es aber auf Computer haben. Da kann man 20 Stück herstellen lassen oder 5 oder 1. Und dann kann man das Buch wieder kaufen von Ströter für 1995 Euro. Es soll in 14 Tagen fertig sein. Philemon Verlag Mülheim an der Ruhr nennt sich der junge Bruder, kann man aber auch natürlich über den Paulus Verlag oder über jede christliche Buchhandlung beziehen. Philemon Jürgen Kraftzig heißt der junge Bruder, der auch in Wuppertal gelegentlich in unseren Kreisen am Wort dient. Natürlich ist die Sprache Ströters, das sind sehr lange Sätze, am Anfang vergangenen Jahrhunderts hat man wohl seine Ehre da rein gelegt, als gelehrter Mann auch ganz verschlungene, weite Sätze zu machen. Je länger der Satz, desto gelehrter der Mann. Das macht man heute nicht mehr so. Aber zurück. Wasser des Lebens. Was ist das für ein Wasser? Was hat dieses Wasser für eine Qualität? Kann ich darüber etwas sagen? Ja, dieses Wasser, was der Herr, was hier genannt wird, Offenbarung 22, 1, ist bestimmt kein anderes Wasser als jenes Wasser, von dem der Herr Jesus in Johannes 4 der Frau am Jakobsbrunnen etwas gesagt hat. Wer von dem Wasser trinkt, aus dem Brunnen, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird nicht mehr dürsten. Im Gegenteil, er selber wird eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Dieses Wasser ist gemeint, das Wasser, das der Herr der Frau als Einzelner angeboten hat, das Wasser, was heute strömt, wo das Wort rein und klar verkündigt wird, dieses Wasser wird dann weltweit strömen. Und es ist dann hier die Rede von den Blättern der Bäume, die da an den Ufern wachsen. Die Blätter dienen zur Heilung der Nationen. Mir ist ein Gedanke wichtig geworden. Gott will immer zurechtbringen. Gott ist ein Gott, der immer zurechtbringen will. Vom ersten Kapitel der Bibel bis zum letzten Kapitel ist er ein Gott, der immer in Ordnung bringen, zurechtbringen, heilen, helfen will. Auch durch Gericht. Gerade auch durch Gericht. Ich hoffe, ich werde nie dahin kommen, dass ich die Gerichte Gottes verschweige. Die werden heute in der Verkündigung weithin verschwiegen. Weithin ist in den Kirchen und Freikirchen von einem lieben, oder soll ich gar sagen, spaßigen Gott die Rede. Man will alles spaßig haben in den Gemeinden. Ich habe mich doch gefreut, dass wenigstens in Idea Spectrum der Hundemann da mal was dagegen geschrieben hat, gegen die heutige Spaßgesellschaft. Und als der Krise, Pastor Krise im Ruhestand, vor kurzem in Langensteinbach sprach, er saß mir gegenüber am Tisch, ich lernte ihn kennen, und dann hat er auch kräftig gegen die heutige Spaßgesellschaft vom Leder gezogen. Die Spaßgesellschaft macht unsere Gemeinden kaputt, sagte Richard Krise, ein Evangelist und Prediger im Ruhestand. Und ich kann diesen Worten nur zustimmen. Wir haben es mit einer ganz ernsten Weltlage zu tun, aber vielleicht ist es ja psychologisch erklärbar, gerade weil die Weltlage so ernst ist. Deshalb halten das viele Menschen nicht aus und dann flüchten sie sich geradezu. Das ist wohl eine Art Fluchtreaktion, weg von der Wirklichkeit hinein in alle möglichen Fantasien, Fantasiefilme und Spaßgesellschaft und Albernheiten, weil man die Welt sonst vielleicht nicht aushält. Die Lage ist sehr ernst. Krieg liegt in der Luft. Und wenn ich den amerikanischen Präsidenten richtig verstehe, Bush, dann wird er lieber heute als morgen Krieg machen mit dem Irak. Und sein Berater Pearl, von dem hörte ich in einem Interview, dass der Saddam Hussein biologische, chemische und andere Massenvernichtungswaffen zum Teil schon hat, zum Teil machen haben will. Und man möchte eigentlich nicht ruhig sich in die Ecke setzen und abwarten, bis die erste Massenvernichtung stattfindet. Das will man nicht so plötzlich überrascht werden wie beim World Trade Center, sondern da will man eben selber vorher Krieg machen, lieber heute als morgen. Ich weiß nicht, Krieg liegt in der Luft, Nahost, Irak, Iran, Nordkorea, Achse des Bösen. Ich bin aber kein Mensch, der nun Panik machen will, sondern wir wollen uns freuen über das Schöne in der Welt. Ich hatte eine rheinländische Mutter, also ich bin keiner, der immer nur schwarz sehen will, sondern wir wollen auf das Schöne im Leben und die Gnade, die uns der Herr immer noch schenkt. Die Bäume blühen wieder, Frühling ist wieder, das wollen wir mit Dankbarkeit nehmen, aber auch wissen, es wird nicht besser in der Welt. Das 20. Jahrhundert hat viele Nöte gebracht, zwei Weltkriege. Ich fürchte, ja, ich muss es eigentlich so annehmen nach dem prophetischen Wort, das 21. wird nicht besser, das wird noch schlimmer. Denn die Waffentechnik und all diese Dinge, die reifen aus zum Ende hin. Wie gesagt, keine Panik mache. Wir dürfen umso dankbarer sein, dass es uns als Einzelnen weithin doch noch gut geht. Gott will immer zurechtbringen, aber nicht ohne Gericht, sondern gerade auch durch die Gerichte. Erstes Kapitel der Bibel, Gott will zurechtbringen. Letztes Kapitel der Bibel, Gott will zurechtbringen, Heilung der Nationen. Wieso im ersten Kapitel der Bibel ist da Gott auch schon ein zurechtbringender, wiederherstellender Gott? Ja, so kann man das erste Kapitel verstehen. Ich habe mal ein Buch geschrieben, Urknall und Schöpfergott. Ich habe mich mal damit beschäftigt in den Jahren 1986 bis 1990. Und ich habe mich der Schau angeschlossen, die auch Professor Ströter, auch Jakob Kröker, Missionsdirektor Jakob Kröker und andere haben diese Schau vertreten, wohl auch Erich Sauer von Wiedenest. Also ich bin da nicht alleine. dass es in 1. Mose 1 ab Vers 3 um eine Wiederherstellung geht. Der oberflächliche Bibelleser, der denkt, erstes Kapitel der Bibel, ja, so hat Gott die Welt gemacht, erst das und das und das. Nein, nein, das kann man etwas anders anschauen. Erster Vers der Bibel ist die Weltschöpfung, die Urschöpfung. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Also, Sie sollten vielleicht so freundlich sein und mal den ersten und letzten Vers der Bibel auswendig lernen. Ja, den ersten und letzten Vers. Ich stamme vom Schulmeister ab und gebe gern Hausaufgaben. Es ist also wirklich nicht viel verlangt. Den ersten Vers kennen wir wohl alle. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Mehrzahl von Himmel, wenn man es genau nimmt. Und wie heißt denn der letzte Vers? Das weiß kaum jemand. Das habe ich vor kurzer Zeit auch nicht genau gewusst. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Das letzte Wort in der Bibel hat die Gnade. Im ersten Vers offenbart sich Gott als der Schöpfergott. Im letzten Vers offenbart sich Gott als der gnädige Gott. Das ist ein heilsmäßiger Fortschritt. Rettergott ist mehr noch als Schöpfergott. Im ersten Vers der wunderbare Schöpfergott, ein gewaltiges All geschaffen, die Urschöpfung. Aber noch wichtiger für uns und noch herrlicher ist die Gnade, der gnädige Gott, der Rettergott, der wiederherstellende Gott. Nochmal kurz zu 1. Mose 1. Im ersten Vers haben wir die Urschöpfung, im zweiten Vers aber, da klingt es ganz anders. Und die Erde war, man kann auch übersetzen, wurde, Tohu wa Bohu, wüst und leer. Das sind Ausdrücke, die in Jesaja auch vorkommen, als Ergebnis einer Gerichtskatastrophe. Die Erde war wüst und leer, so hat Gott die Erde nicht geschaffen. Jesaja 45, Vers 18. Und da ist auf einmal Finsternis, wo kommt die denn her? Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Ich denke, wir haben zwischen dem ersten und dem zweiten Vers der Bibel, da dürfen wir den Fall Satans sehen. Und nun ist die Szenerie auf einmal anders. Jetzt ist da Tohu wa Bohu da, jetzt ist Finsternis da. Gott macht nicht Finsternis. Wenn es dabei Jesaja einmal einen solchen Satz gibt, dass Gott Finsternis schafft, dann ist das im Zusammenhang zu sehen. Im Zusammenhang von Jesaja 45 ist natürlich die Rede von völkischem Heil und Unheil, wie der Ausleger Elliger mit Recht sagt. Gott hat niemals den Satan als Satan geschaffen, das wäre ja Lästerung. In ihm ist Licht und wie viel Finsternis, wie viel Prozent, das können Sie in 1. Johannes 1, Vers 5 genau nachlesen. In ihm ist 0,0000 gar keine Finsternis. Seine Motive sind rein und kristallklar. Deshalb ist auch immer wieder in der Offenbarung die Rede von Kristall und Edelsteinen. Da sind keine finsteren, unlauteren Motive. Aber etwas anderes ist die Sache, er gab den Weg frei für die Möglichkeit der Finsternis. In dem Moment, wo er aus sich heraus die Geschöpfe geschaffen hat, in ihm drin konnten sie nicht sündigen. Sobald sie aus ihm draußen geschaffen waren, war die Möglichkeit damit gegeben. Er macht nicht die Finsternis, er hat sie nicht in sich, aber er gab den Weg frei. Ich gebe zu, das ist ein dunkles Rätsel, das wir mit dem Verstand nie ganz werden erfassen können. Böhmerle hat sich viel mit dieser Frage beschäftigt und andere Gottesmänner auch. Da ist nun also Finsternis und dann kann man das erste Kapitel der Bibel ab Vers 3 so verstehen, dass nun Gott daran geht, das Gefallene wiederherzustellen und in Ordnung zu bringen. Über 1. Mose 1 kann man schreiben, vom Chaos zum Kosmos. Das war die Erklärung dafür, dass ich sagte, vom ersten bis zum letzten Kapitel der Bibel will Gott immer zurechtbringen, Heilung der Nationen. Nicht wie ein Übersetzer, wie ich das irgendwo mal fand, aus dogmatischer Voreingenommenheit, die Blätter der Bäume dienen zur Gesunderhaltung der Nationen. Nein, nein, sondern Heilung, Therapeia. Heißt nach dem Wörterbuch Behandlung des Kranken, Heilung, Pflege und das Zeitwort Therapeio, was ja immer auch in den Evangelien vom Herrn Jesus gebraucht wird, wenn er heilte, ärztlich behandeln, heilen, herstellen, pflegen. Nun sage ich einen Satz, den vielleicht nicht jeder gleich akzeptieren will, das müssen Sie auch nicht, wir haben hier keinen Meinungsterror, wir dürfen gern anderer Meinung sein, da sind wir dennoch in brüderlicher Liebe verbunden. Aber ich glaube, dass dieser Satz stimmt. Die Heilung der Nationen ist mit einem weiteren Aufenthalt im Feuersee unvereinbar. Oder seit wann haben wir uns den Feuersee als Pflegestation vorzustellen oder als Krankenhaus? Das geht ja wohl nicht. Oder als Therapie eines Arztes? Das passt ja wohl nicht zusammen. Nun gibt es ein wertvolles Buch von Karl Geyer, Ewiges Gericht und Allversöhnung. Der Buddha Geyer, der bis 1955 lebte und der einer meiner Lehrer war, neben Adolf Heller und neben Professor Ernst Ferdinand Ströter, der letztere durch seine Bücher. Buddha Geyer legte Wert darauf, ich habe nicht ein Buch geschrieben über Allversöhnung, sondern ich habe ein Buch geschrieben über ewiges Gericht und Allversöhnung. Das heißt, beide Seiten sollen zur Geltung kommen, nicht nur eines. Darum bin ich auch bemüht in meinem Dienst. Ich habe sogar den Verdacht, dass heutzutage nur noch diejenigen es wagen, über die schlimmen Gerichte Gottes zu reden, die ökologischen Katastrophen von Offenbarung 9 bis 16 und über den Feuersee. Wie viele Pfarrer predigen denn in den Kirchen da Sonntag für Sonntag über den Feuersee? Bekehr dich, du kommst in die Hölle und nie wieder raus. Wer wagt denn das heute? Kaum einer oder gar keiner. Nur diejenigen, die den Blick haben, dass Gott ein Wiederhersteller ist, der seine Ziele unbedingt erreicht, Vorsatz der Ewigkeiten, nur die können es dann auch wagen, von den Gerichten zu sprechen, ohne dass sie in namenlose Traurigkeit versinken, weil sie wissen, das ist nur der Weg, das ist ein furchtbar schmerzlicher Weg in die Äonen der Äonen, aber das Letzte ist es nicht. Und so möchte ich zu dem Begriff Heilung der Nationen ein paar Sätze von Bruder Karl Geyer vorlesen. Vielleicht haben Sie ihn ja hier gehört über Römer 8, 1954 war das wohl, auf der Jahresschlusskonferenz. Die Kassetten gibt es bis heute im Paulus Verlag zu kaufen. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Römer 8. Karl Geyer lebte von 1893 bis 1955. Und in seinem Buch Ewiges Gericht und Allversöhnung, das ist heute noch lieferbar, im christlichen Buchhandel zu bekommen, Paulus Verlag Heilbronn, für ein paar Euro die letzten Liebesziele Gottes. Also, Heilung der Nationen heißt das letzte Kapitel. Und da hat Karl Geyer geschrieben, Gottes Gerichte sind niemals zwecklos, wie es überhaupt kein Tun Gottes gibt, das nicht letzten Endes seinen Namen groß und herrlich macht vor allen seinen Geschöpfen. Gott zerschlägt darum auch im Gericht den Menschen nicht deshalb, um sich an seinen Qualen zu weiden. Dies ist eine furchtbare Lästerung. Der Meinung sind wir hoffentlich auch, denn sonst hätten wir ein verzerrtes Gottesbild. Zwar steht geschrieben, Offenbarung 14, dass der Rauch ihrer Peinigung aufsteigt, die das Mahlzeichen des Tieres nehmen, in die Äonen der Äonen, vor den Augen der Engel und vor den Augen Jesu. Und da meinen wir, er hat Freude daran, ja, das sind die selber schuld, so ist aber recht und das soll niemals aufhören. Was hat das zu tun mit dem Wesen unseres Gottes, der Liebe ist? Kann der Herr Jesus Liebe sein in der Weise, dass er sagt, bekehr dich, nimm mein Heil an. Und wenn du es nicht sofort machst, dann kommst du endlos in die Hölle und niemals heraus. Und ich werde mich an deinen Qualen noch weiden und satt sehen. Was ist das für eine völlig unmögliche Gottesvorstellung? Ich bin kein Fanatiker der Allversöhnung. Ich werde auch nie eine rosarote, sanfte, weiche, milde Allversöhnung verkündigen. Alles wird wunderbar. Sondern für mich ist das ein Appell, heute fleißig zu sein. Denn Gott, alles in allem, haben wir gehört. Und da sage ich immer, wenn ich an diese Stelle komme, ihr Lieben, der Weg ist noch weit. Der Weg ist noch weit. Das kann ich mit Datum und Jahreszahl nicht beziffern, wann das soweit ist. Ich kann nicht mal sagen, wie viele Äonen. Jedenfalls, der Weg ist noch weit. Wie viel Arbeit hat der Heilige Geist, bis das Ziel einmal erreicht ist? Arbeit mit mir, Arbeit mit dir. Arbeit mit der heute weithin so jämmerlichen, zerstrittenen Gemeinde Gottes. Viel Arbeit mit Israel, bis die Verstockung von allen Herzen einmal weg ist. Arbeit an den Lebenden und an den Toten, an den längst Verstorbenen. Da macht Gott weiter, weiter, weiter. Und dann geht es natürlich nicht ohne Auferstehung. Und dann die Völkerwelt und dann die ganze Schöpfung. Gott macht weiter, weiter, weiter und da braucht er Mitarbeiter. Kann man die Wiederkunft Jesu beschleunigen? Diese Frage wird gelegentlich gestellt. Ich sage mal ja und nein. Man kann natürlich nicht festgesetzte Termine Gottes, die können wir nicht verändern. Was er vor Grundlegung der Welt in seinem Plan drin hat, das kann man nicht beschleunigen oder hinauszögern. Aber auf der anderen Seite, praktisch gedeutet, jeder Gehorsam, jeder Weg, jede Handlung der Liebe ist ein Schritt in die richtige Richtung und trägt dazu bei, dass die Gemeinde zu ihrer Vollzahl kommt. Jede evangelistische Arbeit, die in Reinheit und ohne Albernheiten geschieht, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Nicht Show-Effekte unbedingt dabei, die lehne ich ab. Aber echte Verkündigung des Wortes, denn das Wort gilt immer noch. Der Glaube kommt aus der Predigt, aus der Akoe, aus der Verkündigung und nicht durch Schaueffekte. Im Gegenteil, die hindern und bewirken Spaß und Albernheit und führen weg vom Eigentlichen. Da müssen wir uns deutlich dagegen äußern. Also das Wort kommt aus der Predigt. Es ist viel, viel Arbeit zu tun. Jeder Ungehorsam, jede Ichsucht, jedes mit uns selber nur uns beschäftigen, das bringt uns nicht weiter und bringt die Gemeinde Gottes nicht weiter. Aber jeder Dienst der Liebe und jeder Gehorsam, jedes Folgen dem Zug des Heiligen Geistes, das bringt uns weiter auf dem Weg in die richtige Richtung, zur Vollendung der Gemeinde hin und letztendlich zu dem Ziele Gott alles in allem. Ja, zuallererst mal in seiner Gemeinde erreichen. Das steht nämlich irgendwo im Kolosserbrief. In der Gemeinde, da will der Herr sein, alles in allen. Zunächst einmal bei uns. Weiter hat Bruder Geier geschrieben, er hat also geschrieben, es ist eine Lästerung zu meinen, sich an seinen Qualen wollte er sich weiden. Eindeutig bezeugt es die Schrift, dass er nicht von Herzen plagt und betrübt die Menschenkinder. Wenn er zerschlägt, so heilt er auch wieder. Ja, er zerschlägt, um zu heilen. Er tötet nicht nur, sondern er macht auch lebendig. Und die, die er in den Hades führt, führt er auch wieder heraus. Das steht ja schon in 1. Samuel 2, Vers 6. Ich habe es im griechischen Text der Septuaginta nachgeschlagen. Weiter hat Bruder Geier geschrieben, von der neuen Erde. Auf der neuen Erde leben auch noch zwei Gruppen von Menschen. Da sind solche, die bereits in ihrem jetzigen Erdenleben erneuert wurden zum Bilde des, der sie erschaffen hat. Ihr Wohnplatz ist das neue Jerusalem, das vom Himmel auf die Erde herniedergekommen ist. Dort wohnen sie in der Gegenwart Gottes und des Lammes. In die Stadt darf nichts Unreines oder Gemeines eingehen. Dort fließt der Strom von Wasser des Lebens und der Baum oder die Bäume des Lebens stehen zu beiden Seiten des Stromes und in der Mitte ihrer Straße und trägt jeden in jedem Monat seine Frucht. Sie ist das Teil derer, denen dieses Recht gegeben ward, vom Holz des Lebens zu essen. Es sind die Überwinder, die dies alles ererben. Draußen vor der Stadt sind die Zauberer und die Hunde und die Hurer und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Sie sind durch das Gericht des Feuersees hindurchgegangen, das alles geschöpfliche Wesen an ihnen verzehrte. Nun sollen sie gesunden von dem langen, schweren Leiden, das hinter ihnen liegt. Die Früchte des Lebensbaumes sind ihnen noch verwehrt. Da dienen ihnen die Blätter des Baumes des Lebens als Heilmittel. Die Blätter des Baumes sind zur Heilung, Therapie der Nationen. Dies alles ist zu Beginn der Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge noch nicht vollendet, sondern erst angefangen. Aber nachdem Gott diese Zeiten eingeleitet hat durch die Schaffung eines neuen Wohnplatzes, gibt er die herrliche Verheißung, siehe, ich mache alles neu. Soweit Bruder Karl Geier. In den ersten 5 Versen, da stehen ja nur noch weitere kostbare Dinge. Sie werden sein Angesicht sehen. Sie werden sein Angesicht sehen. Und ich denke, da ist nicht nur der Sohn gemeint, sondern auch der Vater. Wenn schon die Schutzengel der Kinder nach Matthäus 18, Vers 10 alle Zeit das Angesicht des Vaters in den Himmel sehen dürfen, wie viel mehr die vollendeten Erlösten. Heute im Fleisch natürlich ist es unmöglich. Da würden wir sofort vergehen und zerbrechen. Dann werden wir ihn sehen. Nacht wird nicht mehr sein. Nacht wird nicht mehr sein. Das ist insofern schön, dann gibt es ja auch nicht mehr die langen dunklen Abende im November, Dezember, Januar, Februar. Das habe ich ein wenig von meiner Oma geerbt. Die stöhnte immer so, oh, die langen dunklen Abende, oh, dieser November, oh, dieser Januar. Und das ist dann auch überwunden. Ich kriege da so ganz kleine Depressionchen, damit ich ein bisschen mit denen mitempfinden kann, die Depressionen haben. Aber das sind nur ganz kleine, da bin ich schnell drüber weg. Und außerdem weiß ich, ab 21. Dezember sind die dunklen vier Monde rum und jetzt haben schon die vier hellen Monate angefangen. Halleluja, auch eine Gnade Gottes. Nacht wird nicht mehr sein. Jede Art von Finsternis, von Angst, von Dunkel, was für viele Leute mit Nacht verbunden ist. Und dazu nehmen wir dann noch 21, Vers 4. Da steht etwas noch Gewaltigeres. Gott wird jede Träne von ihren Augen wischen, aus ihren Augen wischen. Was in Offenbarung 7 einer bestimmten Gruppe zugesagt worden ist, Gott wird alle Tränen aus ihren Augen wischen, das wird hier den Menschen auf der neuen Erde allgemein zugesagt. Gott wird jede Träne aus ihren Augen herauswischen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Was sind das für kostbare Verheißungen? Bruder Heller hat vor Jahren einmal einen Artikel darüber geschrieben in Gnade und Herrlichkeit, was nicht mehr sein wird. Also der Tod, Trauer, Geschrei, Schmerz und bei uns in Kapitel 22 Nacht. Nacht, Tod. Und da hat Bruder Heller geschrieben seinerzeit, die Dinge auf der neuen Erde, in der neuen Welt sind so wunderbar, dass es mit unseren Sprachgefäßen gar nicht auszudrücken ist. Wir können uns diese Dinge ja auch gar nicht vorstellen. Was Gott am Anfang in 1. Mose 3 unbedingt verhindern wollte, dass der Mensch ewig lebt, dass der Mensch nicht stirbt, dass er in Unendlichkeit lebt, das ist am Ende dann nicht mehr verboten und verwehrt, sondern im Gegenteil, es soll so werden, nachdem dann auch die Sünde überwunden ist, wird auch der Tod überwunden. Vorher nicht, wie ich schon ausgeführt habe. Also Tod, Trauer, Geschrei, Schmerz, merken Sie sich vielleicht mal Offenbarung 21, Vers 4 und 22, Vers 5, was nicht mehr sein wird. Bruder Heller schrieb, das ist so wunderbar, dass wir es in positiven Worten gar nicht ausdrücken können und deshalb sagt es der Johannes negativ herum, das und das wird nicht mehr sein. Wie es ist, wenn das nicht mehr ist, kann man in Worte heute gar nicht fassen. Und ich habe den Eindruck, der Apostel Paulus drückt sich noch ein klein wenig präziser aus in dem wunderbaren Wort 1. Korinther 15, 26. Das dürfen Sie auch auswendig sich merken. Also jetzt haben wir doch schon eine Menge Schularbeiten beieinander. Ersten Vers und letzten Vers der Bibel bitte lernen. Offenbarung 21, 4 und 22, 5, was nicht mehr sein wird, lernen. Und dann bitte auch noch lernen, 1. Korinther 15, 26. Da schreibt Paulus, als letzter Feind wird der Tod weggetan. Ich finde, ihr Lieben, das ist eine der großartigsten Aussagen, die wir in unserer ganzen Bibel haben. Es stimmt also überein mit Offenbarung 21, 4. Der Tod wird nicht mehr sein. Aber Paulus fügt hinzu, als letzter Feind wird der Tod entmachtet, außer Kraft gesetzt, außer Geltung gesetzt, hinweggetan. Als letzter Feind wird der Tod hinweggetan. Und der vorhin genannte Bruder Ernst Ferdinand Ströter, in Wuppertal-Barmen, da vorne geboren, in Zürich verstorben, 1846 bis 1922. Ja, dieser Bruder Ströter, der macht heute wieder viel von sich reden. Da ist ein junger Pfarrer, der begegnet mir immer, wenn ich in Reutlingen Dienst habe, der will allen Ernstes eine Doktorarbeit schreiben über Ströter und bemüht sich darum, dass er die Erlaubnis bekommt bei der Uni Tübingen. Na, würde mich freuen. Er hat wirklich Wesentliches damals unter viel Kampf in Bewegung setzen dürfen. Er wäre vielleicht in Deutschland noch bekannter, Bruder Ströter, wenn er nicht 30 Jahre lang in den USA gelebt hätte, gedient hätte, als Professor der Theologie und dann in den 90er Jahren, 1890 bis 1900, in New York, als Judenmissionar in New York. Ja, und Bruder Ströter hat sich eingehend mit 1. Korinther 15, 26 beschäftigt. Als letzter Feind wird der Tod hinweggetan und hat auf 20 Seiten entfaltet, dass es unmöglich ist, sich eine weitere Existenz des Feuersees dann noch vorzustellen. Denn der Feuersee ist der zweite Tod. Ich bin froh, dass er so genannt wird. Der Feuersee ist der zweite Tod, von da aus Gottes Feind. Benutzt Gott auch seine Feinde zur Durchführung seiner Absichten gelegentlich? Ja, natürlich. Gott benutzt den Feuersee und doch ist er sein Feind, denn Gott ist vom Prinzip her Leben und nichts wie Leben, Licht, Liebe. Der Feuersee aber ist tot. Und Bruder Ströter hat gesagt und geschrieben und auf 20 Seiten entfaltet. Es ist unmöglich zu denken, dass Gott die Menschen alle aus dem ersten Tode wieder herausholt. Das ist ja klare Lehre bei Paulus, wie auch in der Offenbarung. Alle kommen wieder hervor zum Gericht zunächst, um sie dann in dem zweiten Todesrachen hineinzuwerfen, den größten Teil, damit sie da nie wieder herauskommen. Das ist unvorstellbar. Was ist das für eine Gottesvorstellung? Manche Leute leiden an einer völlig verkehrten, verdrehten Gottesvorstellung. Die haben eine entsetzlich zwiespältige Vorstellung von dem Wesen Gottes. Ich kann das nicht anders empfinden. Als würde Gott ein Gott sein, der die Menschen aus dem ersten Tod, dem leiblichen, dem körperlichen, alle, wo sie in den Gräbern liegen oder im Atomblitz zerstrahlt wurden oder in den Urnen oder wo auch immer sind, er holt sie alle wieder. Alle kommen zum Leben. Offenbarung 20, 11 bis 15 und Paulus 1. Korinther 15, 22. Die in Adam, wie sie in Adam alle starben, also werden sie in Christo alle lebendig gemacht. Meinen Sie, Gott holt sie alle aus dem ersten Tod heraus, weil er sich ausgedacht hat, es könnte noch was Schlimmeres geben. Feuersee ist noch schlimmer als Hades. Die Qualen im Hades, wie sie der reiche Mann hat, das langt noch nicht. Nein, ich denke mir was Schlimmeres aus und ich hole sie alle aus dem ersten Tod zu dem Zweck, um sie schlimmer quälen zu können und das ohne Aufhören. Ihr Lieben, merken wir denn nicht, dass das eine unmögliche Vorstellung ist von dem Gott der Liebe? Da müssten wir schleunigst hingehen und in unseren Bibeln 1. Johannes 4, 8 und 16 mal feste durchstreichen, total schwärzen. Das gilt dann nicht mehr. Gott ist Liebe. Was ist das für eine Liebe? Liebe sucht doch immer das Wohl des anderen. Ich denke, da hat Bruder Ströter recht. Aber ich zwinge niemand meine Meinung auf. Sie dürfen gerne noch eine Weile anders denken, bis es Ihnen vielleicht der Geist Gottes klar macht, der Schumacher könnte recht gehabt haben am 28.04.02, was er da geredet hat. Aber Sie müssen das nicht mir glauben. Prüfen Sie es an der Schrift. Ich denke, Gott ist nicht ein Gott, der aus einem Tod herausholt, um in einen schrecklicheren zweiten hineinzustoßen, sondern da haben unsere Brüder doch recht. Ich gebe aber zu, dass ein Leser der Offenbarung das nicht sofort erkennen kann. Ich gebe zu, wenn jemand sagt, das steht aber bitteschön nicht in Offenbarung 21 und 22, da kommen sie alle wieder raus aus dem Feuersee. Da sage ich zunächst, lieber Bruder, liebe Schwester, du hast recht, ja. Aber aus anderen Aussagen, vor allem bei Paulus, meine ich, kann das stimmen, stimmt es, was ich darüber gesagt habe, Ende des Feuersees. Und ich denke, in dem Buch, was der Bruder Krafzig wieder aufgelegt hat, das Evangelium Gottes von der Allversöhnung in Christus, über 300 Seiten, 1995 Euro ist es ja auch wert, Philemon Verlag Mülheim an der Ruhr, den gibt es erst seit ein paar Wochen, und da kann man diese Gedanken Ströters auch nachlesen. Nun lese ich noch ein bisschen weiter, Offenbarung 22, und mache noch wenige Bemerkungen zu dem Weiteren. Wir wollen ja doch das ganze Kapitel doch mal ins Auge fassen. Jetzt kommen also Schlussermahnungen und Hinweise auf das baldige Kommen Jesu. Das ist nicht mehr die fortlaufende Schau. Die fortlaufende Schau endet in 22, Vers 5. Und er sprach zu mir, ja, noch eine Vorbemerkung. Auffallend ist Folgendes, dass im letzten Kapitel der Bibel die Sprecher auffallend häufig wechseln, sodass man immer wieder anhält und denkt, wer redet denn hier im Moment eigentlich? 1 bis 5, Verse 1 bis 5 im letzten Kapitel der Bibel spricht Johannes. Vers 6 der Engel, Vers 7 Jesus, Vers 8 Johannes, Vers 9 bis 11 der Engel, Vers 12 bis 16 wieder Jesus, Vers 17 der Geist und die Braut, Vers 18 bis 21 wieder Johannes, unterbrochen durch einen Zwischenruf Jesu in Vers 20. Das ist sehr interessant. Da muss man also genau dann Acht geben. So, und nun der Text ab Vers 6. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Ich habe mich gefragt, hat der große Gott es eigentlich nötig, dass er dann auch noch diese Bekräftigung dahinter setzt, bitte glaubt es mir, das ist gewiss und wahrhaftig. Das steht ja auch in 21, Vers 5. Nachdem Gott gesagt hat, siehe, ich mache alles neu, da lässt er den Johannes anschließend schreiben. Johannes schreibt noch dazu, dass das nicht gelogen ist, sondern dass das wirklich wahr ist. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, zuverlässig, glaubwürdig. Ich habe mich gefragt, hat der große Gott denn sowas nötig, dass er da noch dazusetzen lässt? Das stimmt aber auch, das ist aber wirklich wahr. Der Grund dafür ist wohl der, dass die Dinge so groß sind, so unvorstellbar groß, dass wir es gar nicht zu fassen vermögen, dass der große Gott beteuert, so ist es wirklich. 22, Vers 6. Der Herr, der Gott der Geister, der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Sklaven zu zeigen, was mit Geschwindigkeit bald geschehen muss. Nicht bald, geschwind. Und siehe, ich komme schnell. Dreimal sagt es der Herr, Vers 7, Vers 12 und Vers 20. Tachy, ich komme mit Geschwindigkeit. Ich komme schnell, glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir, sieh zu, tu es nicht, ich bin dein Mitsklave und deiner Brüder, der Propheten und derer, die die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht, und der Unreine verunreinige sich noch. Harte Worte. Und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich noch. Siehe, ich komme schnell, geschwind, und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Holz des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Da sagt Heinrich Langenberg, der Ausleger, das ist eine Ermahnung für die Gegenwart. Das ist nicht mehr die fortlaufende Schau des Johannes, die endet in Vers 5. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Holz des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme schnell. Amen, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Besonders wichtig ist uns da ja dieser dreimalige Ausruf Jesu, siehe, ich komme schnell. Ich möchte den Herrn Jesus nicht vergleichen mit jemand, das wäre ein unziemlicher Vergleich, mit jemand, das können Sie ja so an der Ampel erleben, wenn die Ampel auf Rot ist und da neben Ihnen, da ist ein Motorradfahrer und ein Autofahrer, da kann es gar nicht abwarten, wann wird es denn endlich grün, ich habe es doch auch eilig. Also ich will den Herrn Jesus nicht unziemlich mit einem solchen vergleichen, aber ich will sagen, die Sehnsucht des Herrn nach uns ist gewiss größer als unsere nach ihm. Und wenn es soweit ist, wenn der Vater grünes Licht gibt, dann kommt er urplötzlich, sofort, ganz schnell. Und dann gibt es keinerlei Verzögerung mehr. Es gibt ja auch in der Offenbarung eine Stelle, wo ein starker Engel sagt, von nun an gibt es keine Verzögerung mehr. Ich glaube, es steht im 10. Kapitel. Keine Verzögerung mehr. Es kommt die Zeit, da gibt es keine Verzugszeiten mehr. Die Übersetzer sagen weithin, Zeit wird nicht mehr sein. Aber das ist nicht richtig. Ja, das ist wohl in Kapitel 10, wo da ein starker Engel auf dem Meer und auf der Erde steht und die Hand zum Schwur erhebt. Nun wird keine Zeit mehr sein. Es wird keine Frist mehr sein, sagt die revidierte Elberfelder. Das ist schon besser. Zeitverzögerung, Zeitverzug, irgendein Hinauszögern wird nicht mehr sein. Chronos, Chronizo, das Zeitwort heißt ja auch verziehen, hinauszögern. Es wird kein Hinauszögern dann mehr geben, sondern dann geschieht alles Schlag auf Schlag schnellstens. Der Herr Jesus sagt, ich komme schnell. Ich übersetze das in neuerer Zeit gerne mit dem Wort plötzlich. Gibt es vielleicht Ereignisse, die plötzlich da sind? Von einer Stunde auf die andere reiben wir uns verwundert die Augen. Gibt es vielleicht Ereignisse, wo am anderen Tag in der Zeitung steht, jetzt ist nichts mehr so, wie es vorher war? Wir erinnern uns an den 11. September. Ich saß in einem Stuttgarter Restaurant. Ich hatte da ein bisschen gewandert und wollte da noch was essen. Und dann sehe ich gerade, die hatten da so kleine Fernsehschirme angebracht, da an einem anderen Tisch. Und dann sehe ich da so komische Türme brennen. Und dann bin ich zu dem Mann gegangen, sagen Sie mal, läuft da gerade ein Krimi oder was ist das? Ich sehe aber an den wandernden Buchstaben da unten drunter, dass auch auf Pentagon was niederging. Nein, das ist kein Krimi, das ist Realität. Ihr Lieben, das mag ein kleines Beispiel sein, ein Negativbeispiel dafür, wie es positiv dann ein plötzliches Ereignis gibt und am anderen Tag, ob die Zeitungen dann erscheinen, so weiß ich nicht. Das steht dann in den Zeitungen, wenn sie erscheinen, von nun an ist nichts mehr so, wie es bis gestern war. Urplötzlich kommt dann die Wendung. Der Herr Jesus vergleicht ja auch seine Parousie in Lukas 17 mit dem Blitz. Der Blitz, wir wissen nicht, wann er kommt. Der Donner kündigt nicht den Blitz an, sondern der kommt nachher. Aber der Blitz kündigt sich doch in gewisser Weise an, auch wenn wir nicht genau wissen, in welcher Sekunde er kommt, aber der Blitz kündigt sich schon an, wodurch? Durch die dunklen Gewitterwolken. Und wenn wir dann die heutige Zeitlage betrachten, dann sehen wir, dunkle Gewitterwolken gibt's genug, sodass irgendwann der Blitz ganz plötzlich aufleuchtend da ist. Wobei ich im Moment jetzt mal keinen Unterschied mache zwischen dem Kommen zur Gemeinde und dem Kommen zur Welt. Das sind natürlich auch zwei Phasen, die zu unterscheiden sind. Ich komme plötzlich, seien wir deshalb hellwach zur Gemeinde, meine ich, kann er jederzeit kommen. Zur Niederschlagung des Antichristen kann er natürlich noch nicht kommen, da muss ja dieser Antichrist erst da sein und sein Weltreich, das ist klar. Wir unterscheiden das Kommen zur Gemeinde und das Kommen mit der Gemeinde. Vers 11 könnte uns Kopfzerbrechen bereiten, wer Unrecht tut. Da steht nicht, er soll sich schleunigst bekehren. Und der Unreine soll sich schleunigst bekehren und sich beugen vor dem Herrn. Nein, der macht mal so weiter. Mit Recht hat da Adolf Pohl geschrieben in der Wuppertaler Studienbibel. Was Adolf Pohl über die Offenbarung geschrieben hat, ich mag das nicht so besonders. Er hat so eigentlich keinen richtigen Blick über Endzeit und Antichristenzeit und Prophetie. Er hat auch Schumacher angegriffen, aber das ist nicht schlimm, das darf jeder. Jeder von euch darf Schumacher in Wort oder Schrift angreifen, hoffentlich nicht mit dem Schießgewehr. Aber so schreiben gegen mich, das darf jeder. Und immerhin muss ich sagen, vor 30, 40 Jahren hat mir dieser Bruder Adolf Pohl, als er das im Brockers Verlag Wuppertal herausgab, einen Brief geschrieben. Er lebte damals in der DDR. Und er hat mir geschrieben, lieber Bruder Schumacher, ich habe da eine andere Schau und ich habe das da zu Papier gebracht. Also er hat mir einen brüderlichen Brief geschrieben und so, insofern ist die Bruderschaft nicht beschädigt, auch wenn wir in verschiedenen Dingen anders denken. So viel zu Adolf Pohl. Und da hat er eine sehr gute Bemerkung gemacht zu Vers 11. Das ist keine Aufforderung zum Weitersündigen, sondern zu klarer Standortbestimmung. Klare Standortbestimmung. Gott sagt nicht, du Sünder, bitte, bitte sündige weiter, sondern bedenke, wo stehst du, was willst du? Und da hat Adolf Pohl noch drei Worte dazu geschrieben. Die viel von Fußball verstehen, verstehen das besser als ich. Aber so ein ganz klein bisschen verstehe ich auch. Räumt das Mittelfeld, hat Pohl geschrieben. Das ist der Sinn von Offenbarung 22, Vers 11. Räumt das Mittelfeld. Also jeder soll sich mal zurückziehen Richtung Tor zu seiner eigenen Mannschaft, wozu er gehört. Ich glaube, das sind immer 11 Köpfe, ja, wenn ich es richtig weiß. Ich verstehe nicht viel. Und dann soll jeder zu seiner eigenen Mannschaft mal zunächst zurückgehen und nicht in der Mitte. Geistlich übertragen, räumt das Mittelfeld. Zeige eine klare Standortbestimmung. Lass erkennen, wo du stehst und wohin du gehörst. Auf die Seite oder auf die Seite. Da kann man nicht auf die Dauer im Mittelfeld herummachen. Das ist auch schon eine Gegnerschaft im Grunde gegen Gott, wenn man so gleichgültig ist. Und ich habe ja nichts gegen Gott, das ist zu wenig. Und dann könnte jemand ja ein wenig sich stoßen oder irritiert sein an Vers 12. Siehe, ich komme schnell und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Da könnte ein lieber guter Christ denken, ach Herr Jesus, musst du im letzten Kapitel der Bibel nochmal anfangen mit dem Thema Werke. Ich denke, ich bin aus Gnade erlöst. Ich habe mich so gefreut über die paulinische Rechtfertigungslehre. Und jetzt geht es am Ende der Bibel wieder los mit Werke, Werke, Werke. Ja, da steht es öfteren in der Schrift, schon in den Psalmen, schon in den Evangelien und sogar bei Paulus, dass Gott ein Gott ist, der nach Werken vergilt. Aber bei uns geht es nicht um die Werke, sondern bei der Rettung und Rechtfertigung geht es bei uns um den Glauben. Und da habe ich mich gefreut, wenn jemand die Frage hat, gilt nun die Rechtfertigungslehre nicht mehr? Bin ich nicht errettet umsonst aus Gnaden ohne Werke? Ja, doch, das gilt und bleibt gültig, denn in Vers 17 steht ja doch ganz klar hier im fünften Vers am Schluss der Bibel, fünftletzten Vers, da steht ja doch, wen dürstet, der komme, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Dasselbe Wörtchen umsonst wie auch in Römer 3, 24. Also die Rechtfertigungslehre bleibt. Wir werden gerettet, unabhängig von Werken, allein aus Gnaden. Umsonst, nimm nichts mit zum Hügel Golgatha zur Errettung. Aber die andere Sache ist die, sind etwa die Werke vor Gott gleichgültig? Oh nein, die Werke gelten bei der Welt und die Werke gelten bei uns. Die Werke gelten bei der Welt. Wenn der Herr Jesus kommt und die Welt richtet, dann unterscheidet er sehr fein zwischen Barmherzigen und Unbarmherzigen, was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder oder nicht getan habt, Matthäus 25. Und die Toten werden gerichtet nach den Werken, Offenbarung 20. Aber auch für die Gläubigen sind die Werke nicht egal. Dafür gibt es ja das Gericht vor dem Preisrichterstuhl des Christus. Ich habe, weil es da im Süddeutschen auch Irrlehren gibt, deshalb habe ich im letzten Heft von Gnade und Herrlichkeit noch einmal drei Väter in Christus zum Thema Richterstuhl des Christus zu Worte kommen lassen. Es gibt Leute, die leugnen das einfach. Das gibt's nicht. Nein, nein, wir brauchen doch nicht den Richterstuhl. Die müssen bei uns offenbar werden. Das ist aber eine falsche Übersetzung. Das kann man so nicht übersetzen in 2. Korinther 5, Vers 10. Es ist schon sehr wichtig. Und Heinrich Langenberg, Karl Geyer, Adolf Heller haben immer wieder den Richterstuhl des Christus gedeutet. Karl Geyer sprach vom Preisrichterstuhl. Man kann einen Preis empfangen, 1. Korinther 9 oder auch nicht. Man muss sich schämen, man muss sich beugen. Wenn ich mir vorstelle, die Gemeinde sollte Welt und Engel richten ohne vorherigen Richterstuhl des Christus, das ist nicht möglich. Die heute so zerstrittene Gemeinde Gottes mit all ihrer Jämmerlichkeit, Albernheiten, Schwachheiten, und die soll dann entrückt werden zum Herrn und übermorgen anfangen, die Welt zu richten, da würde die Welt sagen, Dankeschön. Bemüht euch erstmal um euch selber, kehrt mal vor der eigenen Tür. Was hast du denn gegen den und gegen die? Und ihr seid ja so zerstritten. Nein, ich glaube, ich sollte noch einmal darüber einen Artikel schreiben, von mir aus in Gnade und Herrlichkeit im nächsten Heft. Richterstuhl des Christus, absolute Notwendigkeit. So wie wir sind, können wir doch nicht die Welt richten. Aber wenn vor dem Richterstuhl des Christus alles offenbar wurde, jeder sich auch entschuldigt hat, wo er Entschuldigungen vorzubringen hat, und alles ins Licht gestellt wurde, keiner mehr gegen den anderen was hat, der Herr Jesus will nicht die Welt und die Engel richten mit einer Gemeinde, wo insgeheim getuschelt wird, und aber an dem habe ich das auszusetzen und die gefällt mir gar nicht, ich mag den nicht, so geht das nicht. Richterstuhl des Christus, unbedingte Notwendigkeit. Also sind auch die Werke bei uns insofern schon von Bedeutung im Sinne von 1. Korinther 3, 11 bis 15. Ich habe aber nicht die Zeit, das jetzt vorzulesen, ich komme gleich zum Schluss. Also die Rechtfertigungslehre bleibt bestehen, umsonst. Die Werke sind nicht unwichtig. Irgendwann bekam ich eine Schweizer Auslegung der Offenbarung in die Hand, und die Schweizer entdecken manchmal Dinge, die wir deutschen Ausleger nicht entdecken. Und zu den Versen 17 bis 19 hat der Schweizer geschrieben, Charles Bridge, man könne durch die unvermuteten Spitzkehren des Textes verwirrt werden. Kaum war die herzlichste Einladung ergangen, so erfolgt eine Drohung von äußerster Schärfe. Und ich habe mich belehren lassen in Basel von einem Schweizer Bruder, der sich da auskennt, Spitzkehren, das seien nicht die Serpentinen an den Autostraßen gemeint, sondern das sei ein Begriff vom Skilaufen. Also gut, vom Skilaufen, scharfe Wendungen. Kaum hat's geheißen, komm, wen dürstet, er nehme das Wasser des Lebens umsonst, aber wehe dem, der etwas hinzutut oder hinwegnimmt. Ja, das ist schon auffallend hier, wie hier die Sprecher wechseln und die Themen von Vers zu Vers. Es ist, als wollte der Geist Gottes noch möglichst viel am Schluss zusammendrängen, was wichtig für uns ist. Niemand soll hinzutun, niemand soll hinwegtun. Das gilt ja für die Schrift überhaupt. Die volle Gültigkeit der Aussagen darf nicht beschädigt werden. Ebenso wenig dürfen menschliche Lehrer, etwa der Papst in Rom oder sonst jemand, die gleiche göttliche Autorität für sich in Anspruch nehmen. Und der letzte Vers. Wie ich schon sagte, der letzte Vers hat es zu tun mit der Gnade. Und da bin ich eigentlich sehr dankbar, dass nicht der letzte Vers in der Bibel eine Drohung ist, wehe dem, hüte dich, sonst kommst du in den Feuersee, sondern das letzte Wort hat die Gnade. Wie auch immer wieder in den Paulusbriefen, die Gnade des Herrn, und da steht sogar, sei mit allen, die Gnade des Herrn Jesu, seine freundliche Herabneigung zum Erbarmen, um sich zu erbarmen über das arme, verlorene Geschöpf. Die Gnade hat das letzte Wort, und die brauchen wir im Leben und im Sterben. Amen. Ja. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir haben nun einmal auf das Ende hinschauen dürfen. Wir danken dir für die neue Welt, die du schaffen wirst. Wir danken dir für deine Verheißungen. Herr, alles Irdische, Fleischliche muss vergehen, muss sterben, muss durchs Gericht des Todes, aber das ist nicht dein letztes Wort, Herr. Du verheißest Auferstehung, Auferstehungsleben, neues Leben, neue Welt. Ja, du willst aus jeder Art von Tod herausführen. Habe Dank, wenn du das bei uns geistlicherweise schon begonnen hast. Und wenn du es bei uns begonnen hast, so machst du weiter, bis der Tod nicht mehr sein wird, sondern als letzter Feind hinweggetan, auch Nacht und Schmerz, Geschrei und Lärm, und alles, was uns hier Not macht, ist nicht mehr. Herr, darauf gehen wir zu. Gib nun Gnade, dass wir angesichts deiner gewaltigen Ziele Menschen sind, die du gebrauchen kannst. Denn es gibt viel Arbeit. Menschen, die dem Zug deines Geistes und deinem Worte folgen und anderen Menschen im Segen zu dienen vermögen, durch Wort oder Wandel, durch Hilfeleistung, durch irgendein diakonisches Handeln oder eine Ermunterung oder eine Belehrung. Herr, gib, dass wir in der richtigen Weise zum Ziele hin uns bewegen auf Erden. Und so danken wir dir für dein Wort und auch für diese Ausblicke heute Morgen. Geleite ein jedes auf seinem Wege und setze ein jedes zum Segen. Amen. Amen.
Thank you.
Als ich gestern Abend nach der Stunde als Letzter das Haus verließ, da fragte mich der Pförtner, der dort Dienst tut: Herr Buch, darf ich Sie mal was fragen? Ja, gerne. Die Leute, die hier rauskommen, die sind so ausgeglichen, so fröhlich. Woher kommt das? Ich sagte ihm, die Leute freuen sich, sie haben Gottes Wort gehört. Sie freuen sich über das, was sie gehört haben. Ja, ihr Lieben, wir haben eine lebendige Hoffnung, über die wir uns freuen dürfen. Der Mann gehört nicht zu unserem Unternehmen. Das ist ein Pförtnerdienst, den ein anderes Unternehmen für uns tut. Und das war ihm aufgefallen. Das war nicht das erste Mal, aber es hatte ihn nachdenklich gemacht. Ich merkte seine Hemmung und doch wollte er es gerne wissen, was ist der Grund, warum sind die Menschen froh? Ja, wir haben ein Evangelium, eine frohe Botschaft, die uns froh machen darf. Gott ist Schöpfergott, er ist auch Rettergott, haben wir heute Morgen gehört. Gottes Sehnsucht ist eine heile Schöpfung. Ist es auch deine und meine Sehnsucht? Ja, Amen, das ist so. Im nächsten Monat haben wir hier im Saal keine Verkündigung, aber dann wieder im Monat Mai, im Monat Juni. Wolfgang Kernchen ist angesagt für den 22. und 23. Juni. Wer es sich merken möchte, kann es so erfahren und tun. 22. 23. Juni, Wolfgang Kernchen. So beschließen wir die Stunde. Lasst es mit uns gehen, was wir gehört haben, und darüber nachsinnen. Dem Herrn und seiner Gnade seid alle herzlich befohlen. Auf Wiedersehen.